Der RTDE Podcast. Die Analyse.
Revolte gegen Putin. Wie ist der Artikel eines russischen Multimilliardärs zu deuten? Ein Artikel von Andrei Melnitschenko, der mit rund 25 Milliarden US-Dollar Vermögen 2023 als der reichste Russe galt, im britischen The Economist, sorgt für Aufsehen. Einige Kommentatoren versteigern sich zur Behauptung, dass Melnitschenko damit gegen Wladimir Putin rebelliert. Fjodor Lukjanow erklärt, was es wirklich damit auf sich hat. Eine Analyse von Fjodor Lukjanow. Die Veröffentlichung eines Artikels aus der Feder eines russischen Milliardärs, in diesem Fall Andrei Melnitschenko, in der Zeitschrift The Economist, ist nach heutigen Maßstäben höchst ungewöhnlich. Hier handelt es sich um einen bedeutenden Geschäftsmann, der weiterhin in Russland tätig ist, sich nicht gegen die russischen Behörden stellt und deshalb im Westen sanktioniert ist. Es wäre jedoch naiv zu glauben, dass eine führende britische Zeitschrift mit einer klaren ideologischen Ausrichtung einen solchen Artikel allein aus dem Glauben an den Pluralismus heraus abgedruckt hat. Natürlich werden Melnitschenkos offene Überlegungen zu den Herausforderungen, vor denen Russland steht, nun als Beweis für eine Spaltung der russischen herrschenden Klasse oder als Zeichen rebellischer Stimmungen in der Großindustrie dargestellt. Die eigentliche Logik seiner Argumentation ist für das britische Publikum kaum von Interesse. Darüber hinaus ist sie unbequem, da sie ihr eingefahrenes und für sie beruhigendes Weltbild durcheinander bringt. Und genau dieses Bild ist vielleicht der interessanteste Aspekt der Reaktionen auf den Artikel. Russlands Industriellenkaste entstand im Zeitalter der Globalisierung nicht, weil russische Unternehmer unbedingt Teil des transnationalen Geschäftslebens werden wollten, sondern weil der Zusammenbruch und die Selbstauflösung der Sowjetunion mit der weltweiten Ausbreitung der liberalen Globalisierung zusammenfielen. Die russische Föderation, die unter Notbedingungen während einer tiefgreifenden sozialen und wirtschaftlichen Krise Wirtschaftsreformen durchführte, befand sich sofort in diesem globalen Kontext. Es gab kein alternatives Modell, daher wurde die globale kosmopolitische Wirtschaft als natürliche Ordnung der Dinge betrachtet. Und ob man es nun gutheißen mochte oder nicht, schien sie das berühmte Ende der Geschichte zu verkörpern, indem der globale Westen mit seinen Vorstellungen davon, was richtig, unvermeidlich und modern sei, für eine auf unbestimmte Zeit andauernde Herrschaft gekrönt worden war. Daraus entstand die Annahme, dass eine ernstzunehmende Unternehmerklasse in jedem Land nur dann existieren könne, wenn sie in das westliche System integriert sei und die dort festgelegten Regeln akzeptiere, wobei diese Regeln natürlich diejenigen begünstigten, die sie aufgestellt hatten. Es wäre zu einfach, dies lediglich als Bosheit oder Gier der Hegemonialmacht zu beschreiben und zu sagen, dass es nichts Persönliches sei, dass die Sieger schließlich schon immer die Regeln geschrieben haben und dass die Regeln in diesem Fall nicht einmal besonders ausbeuterisch waren. Die Globalisierung bot zwar vielen Menschen Chancen, wenn auch in dosierter Form und je nach Rang, doch die Hauptnutznießer sollten stets diejenigen bleiben, die das System geschaffen hatten. Die Erosion dieses Systems begann, als klar wurde, dass die Dividenden auch anderen zugutekommen könnten, vor allem China. Der Rückzug der liberalen Globalisierung wurde nicht in erster Linie von revisionistischen Mächten verursacht, sondern von jenen vorangetrieben, die das System entworfen und aufgebaut hatten und dann von der wachsenden Konkurrenz innerhalb desselben unangenehm überrascht wurden. Die umfassendere Geschichte der Globalisierung ist ein eigenes Thema, doch der rasche Wandel im globalen Machtgleichgewicht, die wachsende Wut über Ungleichheit und politische Ungleichgewichte sowie Schocks wie die Pandemie haben das vermeintlich richtige Modell der Weltwirtschaft untergraben. Das Ende der Geschichte ist der Unendlichkeit der Geschichte gewichen und die Unipolarität wurde nicht einfach durch Multipolarität ersetzt, sondern durch ein weitaus breiteres Spektrum möglicher Zukunftsszenarien. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf Melnitschenkos Artikel und dessen Rezeption in einer britischen Zeitschrift. Im Westen wird die Krise der Globalisierung mittlerweile, wenn auch widerwillig, anerkannt und es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass es möglicherweise kein Zurück zur alten Ordnung gibt, dass nicht garantiert ist, dass sich die Welt auf dem richtigen Weg bewegt und dass neue Methoden und Strategien erforderlich sind. Was Russland betrifft, so herrscht jedoch nach wie vor eine starre ideologische Annahme vor, wonach Moskau, nachdem es vom richtigen Weg abgekommen sei, angeblich auf den Abgrund zusteuere und sich selbst von jeder Zukunft ausgeschlossen habe. Rettung kann aus dieser Sicht nur durch Reue und eine Rückkehr auf den zuvor vorgegebenen Kurs erfolgen. Da dies unter der derzeitigen russischen Führung nicht geschehen kann, muss sich die Führung ändern und so werden Anzeichen dafür, dass dies bevorsteht, seien sie nun real oder eingebildet, eifrig gesucht oder durch grobe Interpretationen herbeigezaubert. Unterdessen findet die tatsächliche Diskussion in Russland über seine Probleme und seine ungewisse Zukunft in einem ganz anderen Kontext und mit ganz anderen Zielen statt. Sie ist zwar nicht immer ermutigend, wird aber auch nicht mehr von den alten Annahmen geprägt. Ob die westlichen Staats- und Regierungschefs dies nun beabsichtigt haben oder nicht, die seit 2022 gegen Russland verhängten Sanktionen haben die russische Wirtschaft grundlegend verändert. Die russische Wirtschaft selbst wurde zur Zielscheibe eines umfassenden westlichen Drucks, während ihre Rechte und Interessen in westlichen Ländern weitgehend nicht mehr respektiert werden. Infolgedessen ist das seit Ende des letzten Jahrhunderts entstandene globalisierte Modell von Handeln und Bewusstsein schlichtweg nicht mehr tragfähig. Dies ist nicht nur eine russische Geschichte, denn das System der Globalisierung ohne Alternativen ist in einem viel umfassenderen Sinne gescheitert, was bedeutet, dass sich nun alle wichtigen Wirtschaftsakteure der Frage stellen müssen, wie sie ihre Interessen verteidigen und ihre Entwicklung in einer zunehmend fragmentierten, wenn auch nach wie vor eng vernetzten Welt sichern können. Es wird nicht möglich sein, so weiterzumachen wie bisher. Doch wie man anders handeln soll, muss noch herausgearbeitet werden, da das derzeitige Weltsystem sowohl von starken Konflikten geprägt als auch nach wie vor unteilbar ist und da es in vielerlei Hinsicht keinen historischen Präzedenzfall gibt, an dem man sich orientieren könnte. Darüber schreibt Melnitschenko: Die russische Großindustrie ist nicht mehr globalisiert, wenn unter Globalisierung die Integration in ein einziges System mit einem einzigen Machtzentrum zu verstehen ist. Sie hat jede Illusion von Gleichberechtigung mit westlichen Akteuren verloren, sofern solche Illusionen jemals bestanden haben. Sie hat jedoch nicht aufgehört, international zu agieren und akzeptiert keine Isolation. Der entscheidende Punkt ist nun, sich auf Russlands eigene nationale Basis zu stützen, sowie den Ausbau und die Weiterentwicklung dieser Basis voranzutreiben. Dies soll nicht gegen den Rest der Welt gerichtet sein, sondern auf der Suche nach akzeptablen Formen des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit. Das ist ein völlig neues Ziel im Vergleich zur Ära der liberalen Globalisierung, die nun zu Ende gegangen ist und in der andere Ziele im Vordergrund standen. Es wäre töricht zu behaupten, dass Sanktionen und andere Strafmaßnahmen Russland keinen Schaden zugefügt oder neue Probleme geschaffen hätten. Das haben sie zwar, aber sie haben auch einen anderen Kern und ein anderes Verständnis strategischer Entwicklungsinteressen hervorgebracht. Nach der Phase akuter militärischer Konfrontation wird die nächste Etappe beginnen, die nicht weniger wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger sein wird. Der Aufbau eines Staates, der den Realitäten einer zukünftigen Welt gerecht wird, die sich von der unterscheidet, an die wir uns gewöhnt hatten. Die Erfahrungen der 1990er bis 2020er Jahre können Russland helfen, die Situation zu verstehen und die Wiederholung einiger Fehler zu vermeiden, auch wenn selbst das nicht garantiert ist. Als praktischer Leitfaden haben diese Erfahrungen jedoch weitgehend ausgedient. Das sowjetische Erbe ist vollständig verblasst und die Ausrichtung auf den Westen mit dem Ziel, Teil davon zu werden, hat längst ihre Relevanz verloren, während eine Ausrichtung auf China mit dem Risiko, zum Anhängsel eines sehr mächtigen Partners zu werden, gefährlich und Autarkie unmöglich ist. Was bleibt, ist eine beschleunigte Entwicklung des eigenen Landes, um Widerstandsfähigkeit und Selbstständigkeit zu erlangen, durch Diversifizierung von Interessen und Partnerschaften statt durch Isolation. Dies gilt nicht nur für Russland und es ist mittlerweile der Ansatz fast aller. Der Unterschied aber besteht darin, dass jedes Land über ein anderes Potenzial verfügt. Russlands Potenzial ist enorm, muss jedoch auf andere Weise ausgeschöpft werden. Genau darüber schreibt Melnitschenko. Darüber hinaus handelt es sich hierbei nicht um eine taktische, sondern um eine strategische Frage. Und die Strategie muss erst noch ausgearbeitet werden.
Das war der RTDE-Podcast.